NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. November 1895. Der Geburtstag des Pianisten Walter Gieseking.
Von fremden Ländern und Menschen. Das erste Stück aus Robert Schumanns Klavierzyklus Kinderszenen. Wir hören Walter Gieseking. Kinderszenen.
Ich habe als kleiner Junge, also das heißt im Alter von 4,5 Jahren, angefangen Klavier zu spielen, habe dann fast ohne Lehrer gespielt, als meine Eltern in Italien und Frankreich wohnten, besonders an der französischen Riviera längere Zeit.
Man versuche, sich diese Kinderszene vorzustellen. Ein 4-Jähriger am Klavier, unbegreiflich begabt, aber kein dressiertes Wundertier. Wie im Spiel erfasst er, was mit weißen und schwarzen Tasten möglich ist. Mit 7 kann er nicht nur die Kinderszenen, sondern Schumanns anspruchsvolle Fantasie fehlerfrei vortragen. Von fremden Ländern und Menschen. Geboren wurde Walter Gieseking als Sohn deutscher Eltern am 5. November 1895, heute vor 125 Jahren, in Lyon, wuchs in Südfrankreich und an der italienischen Riviera auf, in Nizza und Turin und Menton. Seinem Vater Wilhelm war es gelungen, die Leidenschaft für Schmetterlinge zum Beruf und zu einer Existenzgrundlage zu machen, als Sammler, Forscher und Händler von Papillons, ein anerkannter Entomologe. Die Liebe zu Schmetterlingen gab er an den Sohn weiter. Und gleich 2 von Gieseking Senior und Junior entdeckte Arten tragen ihren Namen, Giesekingianer und Walteri. Vielleicht hat die Idee, dass einen die Schönheit und der natürliche Reichtum vielgestaltiger Formen und Farben eher zufliegt, als dass sie erkämpft werden können, ja dass sie kaum krampfhaft zu erjagen sind, mit der frühen Faszination für Falter aller Arten zu tun.
Es wäre bestimmt möglich gewesen, mich damals zum konzertierenden Wunderkind auszubilden. Aber mein Vater beschränkte sich darauf, mich in Abständen daran zu mahnen, auch Tonleitern und Etüden zu üben.
Gelegentliche Ermahnungen, weiter nichts. Wilhelm Gieseking war kein Pianist, kein Klavierlehrer, er war überhaupt kein Lehrer. Ja, er war ein strikter Feind aller Verschulung des Lebens und überhaupt aller Bürokratie. Für uns heute kaum vorstellbar und vielleicht nur durch das Wanderleben der Familie Gieseking möglich. Der kleine Walter ging nicht zur Schule, der Jugendliche nicht, es kamen keine Lehrer ins Haus, auch keine Klavierlehrer. Walter lernte lesen und schreiben und vor allem Noten lesen, offenbar auf eigene Faust, ohne Unterweisung.
Und wenn ich sage ohne Unterweisung, so glaube ich damit, den wirklichen Sachverhalt zu nennen.
Dem Vater attestiert Gieseking in seiner Autobiografie eine
unüberwindliche Abneigung gegen jede Art Schule. So wollte er seinem geliebten Kind diese unmenschliche Quälerei ersparen. Ich war nicht einen Tag meines Lebens in der Schule. Er hielt auch keinen Privatunterricht und lernte tatsächlich nichts nach einem Plan oder System.
Stellen wir uns also den sehr jungen Walter Gieseking als einen Knaben vor, der, wenn er nicht durch die südfranzösische Natur streift, seine Zeit am Klavier verträumt und vom Blatt spielt, was immer ihm an Noten in die Hände fällt. Annähernd alles von Bach und Beethoven, von Chopin, Schubert und Schumann. Und einige Zeit ist zu vertreiben mit den Klavierauszügen annähernd aller Wagner-Opern, zu verträumen mit Mendelssohn. Ein Wunder, kein Wunderkind, denn dazu fehlte der Druck der Eltern. Nicht der Ehrgeiz, denn Vater Gieseking scheint sich der Ausnahmebegabung des Sohnes sehr wohl bewusst gewesen zu sein, hätte den auch komponierenden Filius aber wohl eher als einen neuen Beethoven gesehen, nicht nur als Beethoven-Spieler. So geschah erst mal und lange nichts. Immerhin?
Ich kannte und spielte damals das meiste von Bach, wohl den ganzen Beethoven, Schumann und Chopin, einigen Schubert, auch Mendelssohn, dagegen gar keinen Brahms, sehr wenig Liszt und nichts Modernes.
Bis die Giesekings, es war das Jahr 1911 und Walter, ein junger Mann von 16 Jahren, sich zurück zu den familiären Wurzeln nach Deutschland orientierten. Mit der Mutter zieht er in einen kleinen Ort in der Nähe von Minden. Ab jetzt kommen die Dinge sehr schnell in Bewegung. Der erstaunliche Walter wird am nächstgelegenen Konservatorium in Hannover vorgestellt. In einem späten Interview schilderte er diese Startrampe zum pianistischen Weltruhm mit einiger westfälischer Lakonik.
Dann habe ich angefangen, am Konservatorium in Hannover bei Karl Laimer zu studieren und daraus hat sich dann die Konzertkarriere entwickelt.
Karl Laimer, der Direktor des Städtischen Konservatoriums, wurde sein erster und einziger Lehrer und, Zufall oder nicht, er war offenbar genau der Richtige. Gieseking lobt später Laimers
Erziehung zur Genauigkeit des Spiels und zur Gewissenhaftigkeit den Noten gegenüber. Ebenso waren seine technischen Anweisungen so treffend, dass ich bei aller Weiterentwicklung nie grundsätzliche Änderungen meiner Spielweise vorzunehmen brauchte.
Mit anderen Worten, so intuitiv richtig bereits der Knabe die Komplexität der Musik von Bach bis Liszt zu erfassen verstand, so genau erfasste der alte Laimer die besondere Begabung seines Schülers, so sehr passte sie zur Laimerschen Methode.
Es ist eine Methode, was man durch Lesen lernt.
Will sagen, die Musik soll durchs Notenbild erst einmal in den Kopf, die Finger kommen erst am Schluss dazu. Dabei kam Gieseking ein sowohl offenbar unbegrenztes fotografisches Gedächtnis als auch eine manuelle Mühelosigkeit zugute, jederzeit und überall und auch ohne Klavier.
Und dazu kam, dass man früher in der Eisenbahn reiste, wo man viel Zeit verloren haben würde, weil die eben angewandt werden konnte oder benutzt werden konnte dazu, die Sachen durch Lesen zu lernen. Durch Lesen und durch Analyse und durch Vergleich der ähnlichen Stellen. Es ist jedenfalls eine sehr sichere Art, auswendig zu lernen.
1916 wird Gieseking, trotz fehlender Papiere unklarer Staatsangehörigkeit, zum Kriegsdienst einberufen. Sein Einsatz auf der Insel Borkum war, wie er später berichtet, überwiegend musikalischer Natur, ein Regimentsmusiker. Vorher noch verblüffte er die Hannoveraner mit einem auswendigen Vortrag fast aller Beethoven-Sonaten an 6 Abenden. Und zu dieser Zeit entdeckt er eine vollkommen neue Klangwelt. Reflets dans l'eau, Licht- und Farbenreflexe auf dem Wasser, so wie sie Claude Debussy 1904 in seinen Images für Klavier in Noten fasste. Als Gieseking, trotz seiner Jugend in Frankreich, sich erst in Deutschland die neue französische Klaviermusik von Claude Debussy und Maurice Ravel erschließt, lebt Debussy noch. Zuvor kannte er die beiden nicht einmal dem Namen nach. Jetzt werden sie, in ihren Anforderungen an Nuancierungskunst, an Farbenreichtum und Klarheit, zum idealen Stoff für Walter Giesekings so mühelos wirkende Virtuosität. Im Oktober 1920 folgt der nächste Schritt, ein als Sensation aufgenommenes Debüt in der Berliner Philharmonie. Und jetzt ist er nicht mehr aufzuhalten. Schon 1921 spielt er 135 Konzerte, die Tourneeschleifen werden immer weiter gezogen. 1926 geht es zum ersten Mal in die USA, bis 1939 wird er 13 Mal nach Amerika kommen. Er heiratet und kauft ein Haus in Wiesbaden. Und er verlässt Hitler-Deutschland nicht. Zur Politik
verhielt ich mich gleichgültig,
gibt er später zu Protokoll. Aber ging das? Gieseking war kein Nazi, vielleicht nicht einmal ein Sympathisant, aber er stand auf Hitlers Gottbegnadetenliste und hielt zum Regime nicht so viel Sicherheitsabstand, dass es ihm nach dem Krieg Vorwürfe des Mitläufertums hätte ersparen können. Er fand das ungerecht, mochte sich aber offenbar nicht verteidigen. So endet seine Autobiografie nach nur 70 Seiten mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg übernimmt Gieseking eine Professur in Saarbrücken, wagt 1948 einen ersten Auftritt in Paris. Das geht gut. Doch als er im Jahr darauf wieder in New York auftreten will, sieht er sich mit heftigen Protesten von Opferverbänden konfrontiert. Amerikanische Journalisten wollen es genau wissen.
Ein ausführliches Interview beginnt. Die Fragen sind vielfach darauf gerichtet, noch irgendein bräunliches Fleckchen aus den 1000 Jahren auf meiner Seele zu entdecken, die doch schon so oft und so gründlich abgesucht und durchleuchtet wurde.
Die Atmosphäre ist überhitzt. Das Konzert in der ausverkauften Carnegie Hall wird abgesagt. Gieseking findet es absurd und reist nach kurzfristiger Festnahme wieder ab. Der zweite Versuch, die USA zurückzuerobern, gelingt dann 1953 und er gelingt glänzend. Der Weg in eine glückliche Nachkriegskarriere scheint offen. Doch 1955 macht ein schwerer Autounfall dem Glück ein Ende. Es geschieht in Stuttgart, bei der Rückfahrt von einer Italien-Tournee. Walter Gieseking wird schwer verletzt, seine Frau überlebt den Unfall nicht. Walter Gieseking verstand sich eigentlich als Universalist. Schon früh hatte er sich ein riesiges Repertoire erschlossen. Ein Uraufführungspianist von Zeitgenossen wie Hindemith oder Pfitzner. Doch mit der jüngeren französischen Musik wurde er so sehr identifiziert, dass er später beklagte, man wolle von ihm nur das immer Gleiche hören.
Das Publikum verlangt das immer wieder von mir. Das letzte Programm war nur eine Mozart-Sonate, sonst waren nur Franzosen.
Das ist schade, denn Giesekings besondere Gabe, Klangsinn mit einem wie selbstverständlichen Erfassen von Strukturen zu verbinden, hätte ihn zu einem großen Vermittler auch vermeintlich spröderer neuer Musik prädestiniert. So wurde er der bewunderte Sachwalter Debussys wie Ravels und seine frühen Gesamteinspielungen ihres Klavierwerks neben dem ersten kompletten Mozart fixierten das Bild. Aber Gieseking, dem Klavierspielen wie Atmen war, hatte mehr zu bieten. Man höre und staune über dieses überraschende Dokument eines sensationellen Konzerts im Amsterdamer Konzertrebau vom 31. Oktober 1940 mit dem Konzertrebauorchest unter Wilhelm Mengelberg. Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Am Ende dann Beethoven. Im Herbst 1946 fährt Gieseking nach London, um für die EMI in der Abbey Road alle Beethoven-Sonaten aufzunehmen. Am 23. Oktober bricht er zusammen. Eine Notoperation kann ihm nicht mehr helfen. So stirbt der Jahrhundertpianist Walter Gieseking mit nur 60 Jahren in London.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an Walter Gieseking, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.